Ja, wenn wir hier oder woanders eine Umfrage starten würden, was ist das Kennzeichen oder ein Kennzeichen der Gotteskinder? Was zeichnet die aus? Was würdet ihr nennen oder was würde uns genannt werden? Was ist das Kennzeichen der Gotteskinder? Können wir mal sammeln. Man kann sicher ganz viele Beispiele nennen oder Kennzeichen. Eins habt ihr nicht genannt oder auf das kommt man auch gar nicht, wahrscheinlich. Vielleicht, weil es das so wenig gibt. Vielleicht auch, weil es als Wort bei uns gar nicht mehr vorkommt. Aber in der Bibel wird es als ein Kennzeichen der Gotteskinder genannt. Und das wäre Freimut. Freimut. Wird heute außerhalb der Bibel kaum noch verwendet. Also im Duden steht es noch, tatsächlich. Ich habe eine 24-bändige Brockhaus-Enzyklopädie zu Hause, da steht das Wort nicht, kommt nicht vor. In Zitatwörterbüchern, wo man da sucht, so gut wie nicht. In Bibel- und Kirchenlexika, so gut wie nicht, bis auf ganz wenige Ausnahmen kommt das dort nicht vor, nicht mal im Bibellexikon, außer in einem, was ich habe. Ansonsten ist Freimut auch die Marke eines Wodkas, natürlich Bio, habe ich gegoogelt. Und ist auch als männlicher Vorname gebräuchlich, aber ist mir auch selber noch nicht begegnet. Immerhin kommt es in Wikipedia vor. Da wird es erklärt, Mittelhochdeutsch, Freimut, freier, kühner Mut. Bezeichnet im Neuhochdeutschen eine Charaktereigenschaft, deren Träger seine Meinung und Gesinnung offen zu erkennen gibt und sie nicht mit Rücksicht auf möglichen Widerspruch oder gesellschaftliche Konventionen unterdrückt oder verstellt. Finde ich eine sehr zutreffende Definition. Wenn wir jetzt in biblische Wörterbuchbücher gucken, also von dem griechischen Wort her, was das Neue Testament gebraucht, Parrhesia, ist die eigentliche Bedeutung die Freiheit, alles zu sagen. Pan ist alles und Rhesis ist die Rede. Parrhesia, die Freiheit, alles zu sagen. Offenheit der Rede, Offenheit im Reden, die nichts verhüllt oder verschweigt. Öffentlichkeit. Freimütigkeit, die sich nicht geniert, besonders Höhergestellten gegenüber. Zuversicht, Vertrauen, Kühnheit, Mut, Gewissheit, Offenheit, Offenherzigkeit, Schamlosigkeit. Es geht um eine Unerschrockenheit, die sich nicht vor Aktivitäten scheut, die Risiken oder Gefahren in sich bergen könnten. Sie zeigt sich durch eine offene und unerschrockene Haltung und Ausdrucksweise. Geht um eine selbstbewusste, offene Rede im Gegensatz zu einer kriecherischen, untertänigen Rede, die versucht zu schmeicheln, zu beschwichtigen. Sie ist weder arrogant noch unverschämt, sondern von ernsthafter Überzeugung geprägt. Der neutestamentliche Ausdruck bezeichnet eine Glaubenshaltung, die nicht durch Hemmungen belastet ist. Und das Verb freimütig sein heißt frei heraus, unerschrocken, mutig, kühn reden, sich offen aussprechen, ohne Furcht verkünden, Mut haben, Mut Gewinn wagen. Ich grabe mal ein bisschen tiefer, wenn man zunächst in die griechische Sprache guckt, unabhängig von der Bibel, dann kommt das Wort aus dem politischen Bereich. Das war mir interessant. Und zwar bezeichnete es die Redefreiheit der freien Bürger in der attischen Demokratie. Also es gab Leute, die hatten das Recht der freien Rede. Wenn ein Sklave sich das anmaßte, Freimütigkeit, dann wurde das als Anmaßung oder Dreistigkeit verstanden. Freimütigkeit ist dann das höchste Gut des Denkenden und moralisch Gefestigten, der in voller Offenheit gegenüber Mitbürgern, Freunden und Feinden lebt, diese lobt, aber auch hart tadelt. Es sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit kosmopolitischer Verantwortung. Und im Politischen gab es drei Bedeutungen: das Recht, alles zu sagen, die Wahrheit sagen und das in Offenheit, Mut und Freiheit zu sagen. Im Alten Testament haben wir das Wort so nicht, oder es gibt verschiedene hebräische Worte, die man eventuell so übersetzen kann, was das griechische Übersetzung auch macht, aber das kann man vernachlässigen. Im Neuen Testament kommt es häufiger vor, 31 Mal, das Verb 9 Mal. Wenn wir in die Lutherbibel schauen, dann haben wir den Nachteil, dass er das nicht einheitlich übersetzt. Also man kriegt schwer raus, wo das Wort überhaupt steht. Manchmal kann man es gar nicht mehr erkennen. Er hat es öfter umschrieben, zum Beispiel mit den Worten freimütig, frei, frei und offen, frei heraus, offen, öffentlich bekannt, öffentlich reden oder predigen, Freiheit, Freimut, Vertrauen, Zuversicht. Und die Verben entsprechend. Frei und offen predigen, frei und offen lehren, frei und offen sprechen, reden, mit Freimut reden. Andere Bibelübersetzungen sind dort wörtlicher, also gerade die Elberfelder, die bleibt bei Freimütigkeit und freimütig. Auch die Basis, die Einheitsübersetzung hat Freimut, freimütig, Zuversicht. Basisbibel ist ganz gut, mit mutig und offen, unerschrocken, frei, voller Zuversicht. Ja, das andere lasse ich vielleicht mal weg, die anderen Bibelübersetzungen. Nochmal im Neuen Testament, 31 Mal das Substantiv, das Verb 9 Mal. Bei über der Hälfte der Vorkommen geht es um Öffentlichkeit, Offenheit des Redens und Handeln vor den Menschen. Und dann gibt es Stellen, da geht es um Freimütigkeit Gott gegenüber oder Zuversicht Gott gegenüber. Und zuerst lesen wir es bei Jesus. Zum Beispiel, als er ankündigt, dass er aufs Leiden zugeht, dass er ausgeliefert wird, verraten, gekreuzigt, auferstanden, das sagt dann Luther, er redete das Wort frei und offen. Oder als Lazarus gestorben war, und da geht es so ein bisschen hin, gehen wir hin, wann gehen wir hin, oder der ist krank, und dann heißt, er sagte ihnen freimütig, der ist gestorben, ist eingeschlafen. Also er sagt, präsentiert die Wahrheit so, wie sie ist, ohne noch Geheimnis drum zu machen, ohne drumherum zu reden. In den Abschiedsreden haben wir es auch. Oder auch, als Jesus verhört wird vor den hohen Priestern, sagt er, ich habe doch frei und offen mein Zeug gesagt, im Tempel und überall. Was fragt ihr mich? Ja, also es war ein Kennzeichen von Jesus, dass er ja keine Hemmungen hatte, das zu sagen, was sein Auftrag war. Uns begegnet es dann öfter in der Apostel. Geschichte, und zwar dort haben wir es nur Menschen gegenüber, noch nicht den Aspekt Gott gegenüber, der kommt später, dass das Wort Gottes unerschrocken in Freiheit, in freudiger Zuversicht verkündigt wird, und zwar gegenüber Kritikern und Gegnern in aller Offenheit. Es geht also um eine Verkündigung in der Öffentlichkeit, und zwar gerade in einer feindlichen Öffentlichkeit, die dem nicht positiv gegenübersteht. Es geht also um das Bekennen zu Jesus. Und da gewinnt das Wort Freimut fast die Bedeutung von Vollmacht, dass sie dort in einer beeindruckenden Autorität vor viel höher gestellten das Wort Gottes bezeugen. Und da ist es gut, wenn wir Apostelgeschichte 4 mal aufschlagen. Apostelgeschichte 4. Dem war eine Heilung vorangegangen an der Tempelpforte. Und viele haben sich gefreut, aber die religiösen Leiter haben sich geärgert, dass sowas passiert. Und sie haben Petrus und Johannes festgesetzt und dann verhört. Und dann werden sie gefragt, Apostelgeschichte 4, Vers 7, aus welcher Kraft oder welchem Namen habt ihr das getan? Und dann steht, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Dieses voll des Heiligen Geistes oder erfüllt mit dem Heiligen Geist kann man auch übersetzen, ist ja wichtig. Das ist die Voraussetzung für Freimut. Das begegnet uns öfter. Und redet ihr dann an und sagt, wenn wir da verhört werden, so sei euch und gleich dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, also schon sie nicht, ja, ihr habt ihn gekreuzigt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der ist zum Eckstein geworden. Und in keinem anderen ist das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden, selig werden. Ärgert heute die Grünen maßlos, dass das da oben in Berlin stehen soll, ja, und woanders zudecken oder überstrahlen. Und dann haben wir diesen Satz, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Dann können sie gar nicht viel sagen. Sie sehen den Freimut des Petrus. Wenn sie da was sahen, dann weisen Kirchenlehrer schon darauf hin, also frühe Kirchenväter, Johannes Chrysostomos, dass diese Kühnheit nicht nur auf die Worte beschränkt war, sondern dass man es an der ganzen Körperhaltung und der ganzen Ausdrucksweise, der ganzen Körpersprache gesehen hat, dass sie überhaupt keine Angst hatten vor dem, die sie zu Tode bringen konnten, sondern da ihren Blick, ihre Stimme, ganzen Körpersprache, den Mut gezeigt haben. Und da tritt der Petrus hin und Johannes, diese einfachen Fischer vom Dorf, treten vor die höchsten Repräsentanten des Volkes und des Glaubens, als völlig Gleichgestellte, also ohne sich irgendwie minderwertig oder zurückgeblieben zu fühlen oder zu präsentieren, und konfrontieren sie mit der Wahrheit. Es steht im totalen Kontrast dem Petrus, der vor einer Reinemachfrau kapituliert hat und Jesus dreimal verleugnet hat. Ja, derselbe Petrus hat erst vor einer Reinemachfrau Angst, sage ich jetzt mal, und jetzt auf einmal bekennt er vor denen, die alle Macht haben, ganz offen sich zu Jesus. Da scheint sich sein Charakter um 180 Grad gewandelt zu haben. Pfingsten lag dazwischen und macht den Unterschied. Deshalb Petrus voll des Heiligen Geistes, verkündigt in Freimut. Allerdings sagte ich, sein Charakter scheint sich um 180 Grad gewandelt zu haben, so ganz stimmt es nämlich nicht. Wenn wir in Galaterbrief schauen, Kapitel 2, da zeigt sich, dass er auch später noch feige sein konnte und dann gegenüber gesetzlichen Judenchristen gekniffen hat und dann nicht mit den Heidenchristen zusammen gegessen hat, und da steht Paulus auf und macht ihn runter und klagt ihn der Heuchelei an und so weiter. Also da haben wir wieder den alten Petrus, der kuscht. Und da merken wir, dass es doch nicht nur ganz Charaktersache ist. Also diese Anlage zur Feigheit oder zum Verleugnen, die hat er auch nach Pfingsten noch behalten, offensichtlich, nach Galater 2. Ich finde das interessant. Und dann haben wir das nochmal im selben Kapitel, das Wort Freimut, ab Vers 23. Und er hat die dann entlassen, hat ihnen gedroht. Die haben vorher noch gesagt, wir können es gar nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also sie geben überhaupt nicht nach. Kommen dann zur Gemeinde, berichten. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, ich finde das ein tolles Gebet, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, und durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker und nehmen sich vor, was vergeblich ist. Psalm 2. Die Könige der Erde treten zusammen, die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, jetzt kommt, es hat sich erfüllt, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius und Pilatus mit den Heiden, Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Nun, Herr, sieh an, ihr drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und dann, als sie gebetet hatten, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also nochmal dreimal Freimut in diesem Kapitel. Interessant ist, dass diese Beter, die so freimütig sind, sich als Gottes Sklaven bezeichnen, Gottes Knechte. Also gerade die Niedrigen haben Freimut, die Sklaven. Sie beugen sich vor Gott, sie beugen sich nicht vor den Menschen. Die sagen auch gar nicht, was, die haben die alles böse gemacht und wie konnten die nur und so. Ja, so würden wir vielleicht reagieren, uns aufregen. Die haben gesagt, nö, steht schon in der Bibel. Es ist nach deinem Willen gegangen, das hast du alles in der Hand. Es geht ihnen darum, dass Gottes Wille unverzögert und ungehindert geschieht. Und das eigene Wohlbefinden ist überhaupt nicht im Fokus. Also völlig im Gegensatz zu dem, was wir heute so betreiben. Das eigene Wohlbefinden spielt gar keine Rolle, sie bitten nicht mal um Schutz. Die bitten nicht um Schutz vor Verfolgung oder Gefängnis oder Todesstrafe. Kommt nicht vor. Das einzige Anliegen, dein Wort muss raus. Und jetzt gib uns, dass wir es frei raus sagen und uns überhaupt nicht beeindrucken und bremsen lassen von diesen Manövern der Obrigkeit da. Und bestätige dein Wort durch Zeichen und Wunder. Und dann sehen wir wieder, das zweite Mal, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wieder die Geisterfüllung als Voraussetzung für Freimut oder Freimut an eine Wirkung des Heiligen Geistes, wie vorneweg auch schon beim Verhör, genau dasselbe. Es ist also Gottes Geist, der diesen Freimut schenkt oder ermöglicht. Und sie setzen mit Hilfe des Heiligen Geistes ihre Verkündigung fort, als hätte es nie eine Drohung gegeben. Die spielt überhaupt keine Rolle in ihrem Verhalten. Sie gehorchten Gott mehr als den Menschen und überließen auch die Konsequenzen Gott. Ich finde das unheimlich stark. Wo der Geist wirkt, werden die Drohungen von Menschen wirkungslos. Wir haben uns in den letzten Jahren etwas anders verhalten. Ja? Wenn man sich das anschaut, Freimut ist nicht, dass man einen Wutanfall kriegt und rausplatzt. Ja? Es ist keine rücksichtslose Impulsivität. Sondern es geht um den Mut, die Ängste zu überwinden und das zu tun, wovon man weiß, dass es richtig ist. Unabhängig davon, ob man Angst hat oder nicht. Wie können wir das lernen, mutiger zu sein? Ein schlauer Mensch schreibt dazu, wie die Jünger müssen wir mit anderen um diesen Mut beten. Ja, wie hier, gib deinen Knechten, dass sie mit Freimut dein Wort verkündigen. Und auch Paulus hat das später in Epheser 6, betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, dass ich das Wort mit Freimut verkündige, wie ich soll. Also er bittet auch um Gebetsunterstützung, dass er diesen freien Mut bekommt. Er hat es nicht automatisch. Ja, es ist ein Gebetsanliegen. Und damit hängt zusammen, nicht nur um Freimut, sondern um die Kraft des Heiligen Geistes beten. Ja, und dann schreibt dieser schlaue Mensch, mal Gelegenheit suchen, Christus zu bezeugen in der Familie und Nachbarschaft. Und mal registrieren, dass Ablehnung oder soziales Unbehagen und Verlegenheit noch nicht Verfolgung ist. Also man kann auch damit trotzdem leben noch sogar. Und dort anfangen, wo man im Moment steht, und in kleinen Schritten mutiger werden. Wir können uns nochmal weiterschauen zur Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14. Da sind Paulus und Barnabas in Ikonion gelandet. Und predigen so, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen, sagt Luther, im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Wörtlicher, sie sprachen freimütig im Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab. Man kann fast sagen, dass das Freimut hier auch so wie ein Charisma ist, eine Geistesgabe. Es ist dort nicht aufgelistet unter den Gaben, aber es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wir merken das auch hier wieder, wie das ganz eng verbunden ist. Und wieder feindliche Umgebung, die kriegen Druck, es wird Stimmung gemacht in der Stadt, die Stadt spaltet sich. Das ist heute das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich eine Gemeinde oder Stadt spaltet. Muss unter allen Umständen verhindert werden, zuerst vom auch Landeskirchenamt und dann von allen anderen. Die machen weiter und nehmen nichts zurück. Sie verkündigen freimütig Gottes Wort. Ich finde das interessant, es beschämt mich auch ein Stück, also wie das dort ging. Und ist auch das Geheimnis des Gemeindewachstums. Damals. Ja, wir klagen vielleicht, dass bei uns alles in Bach runtergeht. Woher soll es denn kommen, wenn keiner mal einen Mucks macht in der Gemeinde und nach außen geht? Woher sollen dann die vielen Gläubigen kommen? Geht gar nicht. Ja. Hat was, denke ich, mit dem fehlenden Freimut zu tun. Das ist in der Apostelgeschichte sehen wir Wachstum, wo Freimut war. Also die Freiheit, Menschen alles zu sagen, egal ob die zustimmen oder nicht, weil es richtig ist, weil es wahr ist, weil es dringend ist, weil es Gottes Wille ist, deshalb sage ich das und mache ich das. Das ist Freimut. Und dann haben wir noch einen zweiten Aspekt von dem Freimut, und das ist Freimut Gott gegenüber. Die erste Stelle ist in Epheser 3, Vers 12. In Christus haben wir Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Durch Christus haben wir Freimut zu Gott hin. Ich weiß nicht, wie es Luther hier hat. Da steht sogar Freimut, ja, durch den wir Freimut und Zugang haben. Wir können zu Gott in der Freiheit gehen, alles zu sagen. Und dann ist das beinahe ein Schlüsselbegriff im Hebräerbrief, wie du schon sagtest. Fängt an in Kapitel 3 schon. Gottes Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Und der Hebräerbrief mahnt immer wieder diesen Freimut, diese Freiheit Gott gegenüber, ja, nicht aufzugeben, festhalten. Drum lasst uns freimütig, mit Freimut hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und zu Hilfe erfahren zur rechten Zeit, ist die Stelle. Ja? Das heißt, ich gehe zu dem Thron der Gnade und sage dort alles, was mir auf dem Herzen ist. Da ist kein Anliegen zu groß und auch keins zu gering. Und wir haben oft Probleme mit beidem. Dass wir sagen, das ist sowas Großes, das kann ich Gott gar nicht, kann ich von Gott gar nicht erbitten, habe ich Hemmungen, bin doch bescheiden, bin doch schön fromm. Jemand hat mal gesagt, Bescheidenheit gegenüber Gott ist eine Unverschämtheit. Ich beleidige ihn. Und das andere ist, dass man sagt, ne, mein Kleinkram, der interessiert Gott auch nicht, das ist viel zu unwichtig, da kann ich auch nicht drum beten. Und dann versuchen wir irgendwie so die Mitte, schön ausgeglichen, lieb, zu beten, brave Gebete zu sprechen. Das ist nicht Freimut. Freimut ist die Freiheit, Gott alles zu sagen. Die finden wir in den Psalmen. Die finden wir bei einem Hiob. Die halten nichts zurück. Die finden wir bei den Propheten, bei Jeremia. Wie die mit Gott kämpfen, wie die mit Gott sich anlegen auch. Gott hält das aus. Ja? Die haben Freimut. Oder auch nochmal Hebräer 10. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ich erinnere nochmal an die Karfreitagspredigt, der zerrissene Vorhang. Ich darf bis zum Allerheiligsten durchtreten. Was der hohe Priester nur einmal im Jahr durfte, nach besonderen Vorbereitungen und immer noch Angst hatte, dass er was falsch machte und stirbt dabei. Ich darf in Freiheit bis ins Allerheiligste kommen. Was das heißt, ich glaube, wir haben es alle noch nicht erfasst. Ich jedenfalls nicht, muss ich so sagen. Mit Freimütigkeit Eingang ins Heiligtum. Es gibt ein neueres Lied, was auch manchmal hier gesungen wurde oder auch schon zur Konfirmation gesungen wurde. Mutig komme ich vor den Thron. Genau das ist gemeint. Trete tatsächlich mutig vor den Thron Gottes. Und dann gibt es noch eine Stelle, die, wo ich traurig bin, dass sie bei Luther immer noch falsch steht. Wir lesen, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Da steht auch Freimut. Werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Das ist was anderes. Wenn ihr mal Hebräer 10 mit guckt, er fängt an, gedenkt der früheren Tage, da hatten sie nämlich den Freimut noch, als er erleuchtet wurde, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Ja, das war Freimut. Die können uns enteignen, die können uns in den Knast stecken, die können uns bestrafen, wir lassen uns nicht bremsen. Das war Freimut. Und die Hebräer, die Christen, an die dieser Brief geschrieben ist, waren in der Gefahr, jetzt die Waffen zu strecken, aufzugeben. Das ist das Thema des ganzen Briefes. Und in diesem Zusammenhang schreibt er, darum werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, dass er den Willen Gottes tut und das Verheißen empfängt. Da ist einmal der Freimut Gott gegenüber, ich sage ihm alles, aber auch der Freimut den Verfolgern gegenüber und allem. Dort waren die Hebräer in der Gefahr, das aufzugeben. Nein, werft es nicht weg. Und man kann sagen, vom Hebräerbrief her ist Freimut das eigentliche Kennzeichen des Christseins. Gott gegenüber, Menschen gegenüber. Und an dieser Glaubensgewissheit, dem freien Zugang zu Gott und seiner Gnade, ist entschieden festzuhalten. Ich vergleiche mal mit einem kleinen Kind, was zu seinem Vater rennt und auf den Schoß krabbelt und dort alles sagt, was es auf dem Herzen hat, ohne Hemmungen, und alles auch erwartet, dass der Papa helfen kann und will. Ja? Die kleinen Kinder haben Freimut, ich komme da nochmal drauf, die haben das. Und irgendwann haben wir uns das abtrainiert oder abtrainieren lassen.
Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, genau. Und dann haben wir noch interessante Aussagen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28. Nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, freimütig reden, um nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wörtlicher, die Elberfelder: Bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Hier ist so die Angst vor dem jüngsten Gericht angesprochen. Da muss ich mich vor Gott verkriechen. Ich muss mich schämen über mein Leben. Und das Johannes sagt nein. Ihr könnt mit einer großen Freiheit, mit freiem Mut vor Gott treten. Und es geht dann weiter, 1. Johannes 3, Vers 21, folgendem: Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Ich kenne das auch von mir, dass man so eine Tendenz zur Selbstverurteilung hat. Und dann hat man natürlich keine Zuversicht, von Gott was zu erbitten. Man sagt, ich habe das gar nicht verdient. Ich bin gar nicht würdig, von dir irgendwas zu bekommen. Also lasse ich es bleiben. Und hier sagt Johannes, nee, das braucht ihr nicht. Gott ist größer als unser Herz. Er verurteilt uns nicht. Und wenn wir Freimütigkeit haben, dann kommen dadurch auch die Gebetserhörungen. Wenn ich in dieser Freiheit vor Gott komme. Ersten Johannes 4, 17 haben wir es nochmal, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden und zum Ziel gekommen, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Ein kleines Kind, das sich vom Vater geliebt weiß, wird keine Angst haben, sondern das ist froh, wenn es zum Vater kommt. Und wenn die Liebe Gottes bei uns zum Ziel gekommen ist, dann haben wir Ehrfurcht vor Gott und Respekt, aber keine Angst, keine Scham, sondern Freiheit. Sogar noch im Gericht. Ich finde das sowas von stark. Und 1. Johannes 5,14 nochmal. Das ist die Zuversicht, Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Also Gott schenkt seinen Kindern Rettungsgewissheit und Erhörungsgewissheit bis in die Ewigkeit. Und ich denke, dass diese beiden Arten von Freimut miteinander zu tun haben oder dass sie einander bedingen. Freimut zu Gott hin und dann Freimut zu den Menschen hin. Da gibt es in 1. Korinther 3 eine sehr herausfordernde Stelle ab Vers 12. Weil wir eine solche Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. darum ermatten wir nicht und so weiter. Also Menschen treten, ich sage es mal, ohne Maske vor Gott und dann auch ohne Maske vor den Menschen. Frei und offen in die Gegenwart Gottes, werden dort von Gott geprägt, von der ganzen Herrlichkeit. Paulus sagte hier sehr kühn, dass unsere Herrlichkeit im Neuen Bund viel größer ist als die vom Mose. Ich selber kann das nicht fassen. Ich habe deshalb auch Karfreitag gesagt, ich denke, dass wir noch hinter dem alten Bund zurück sind. Wir kennen nicht mal die Herrlichkeit, die Mose gesehen hat und wo dann das Angesicht gestrahlt hat. Geschweige denn das, was hier steht, wo Paulus sagt, das ist völlig normal, wir haben das alltäglich und wir machen keinen Schleier mehr drauf, das ist, gehört dazu. Aber wer sein Angesicht unverhüllt zu Gott erhebt, der wendet es auch unverhüllt den Menschen zu. Und dann wissen die Menschen, woran sie sind und sie erfahren die Wahrheit und da ist eine große Klarheit. Klarheit vor Gott, Klarheit vor Menschen. Und das ist auch völlig logisch, auch von der anderen Seite her. Wer vor Gott, der über alle Dinge zu fürchten ist, die Freiheit hat, alles zu sagen, der hat diese Freiheit erst recht vor Menschen. Diese geniale Erklärung Luthers zum ersten Gebot, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, steckt ja erstmal drin, wenn ich das Höhere fürchte, habe ich vor den Niedrigeren keine Angst mehr. Gottes Furcht vertreibt die Menschenfurcht. Ja? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten können, sonst nichts machen können. Fürchtet den, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Wenn ich den Höheren fürchte, die größere Angst, vertreibt den Niedrigeren. Und wenn ich nun selbst vor dem Gott, vor dem ich die höchste Furcht haben muss, die Freiheit habe, alles zu sagen, nicht nur in Ehrfurcht, aber nicht in Angst. Wenn ich dort diese Freiheit habe, vor dieser höchsten Autorität, welche menschliche Autorität könnte ich dann noch fürchten oder welche menschliche Autorität könnte mich dann noch abhalten, frei von der Leber wegzureden? Das ist die Logik dahinter. Ich finde das spannend. Und wir waren bei dem Thema Freimut, Kennzeichen der Gotteskinder. Und ich dachte so, ja, bis zu einem bestimmten Alter haben alle Kinder Freimut. Das ist denen sozusagen angeboren. Die sagen ja frei von der Leber weg, was sie denken. Erwachsene oft hochnotpeinlich. Ja, wenn die irgendwas ausplaudern oder dann einfach so sagen, Oma, wann stirbst du endlich oder solche Sachen, ja, gibt es bei Kindern, die haben da keine Hemmungen, also die haben diesen Freimut. Und irgendwann wird denen das abtrainiert und passen die sich an, was man sagt und was man nicht sagt. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns vielleicht ähnlich ist, dass auch ein frisch Bekehrter hat oft noch mehr Mut, ja, das gleich zu bezeugen, da kommt noch was raus an Freude und irgendwann lässt man sich das abtrainieren. Vielleicht ist auch kirchengeschichtlich so gelaufen. Im Kindheitsstadium der Kirche, die hatten freien Mut, die haben eben frei von der Leber weg verkündigt, die Gemeinde ist gewachsen. Heute sieht man das nicht mehr, da haben wir eher die große Feigheit und entsprechend geht Kirche ein. Anders ist es in Erweckungsgebieten bis heute, ja, wo sie trotz Verfolgung den Freimut haben und dort wächst es wieder. Mein Verdacht ist, dass mangelnder Freimut auf eine mangelnde Geistesausrüstung zurückzuführen ist. Dass wir also bei Pfingsten Nachholbedarf haben. So sehe ich es für mich. Aber wenn wir als Gotteskinder Königskinder sind, also muss ich das mal vorstellen, wird ein Königskind, das weiß, mein Papa regiert über mein Reich, hat das Königskind nicht die Freiheit, alles zu sagen, auch irgendwelchen anderen Leuten in diesem Reich? Warum sollte es Hemmungen haben? Und wenn wir diese Mentalität von Königskindern hätten, hätten wir den Freimut. Denke, dass die Freimut von oder der Freimut, von dem die Bibel spricht, jetzt keine natürliche Veranlagung des Menschen ist. Es gibt unter uns auch mutige und weniger mutige Menschen, mutige, das ist immer so, sondern dass es tatsächlich aus dem Kindschaftsverhältnis zum Vater kommt. In Christus haben wir Freimut im Glauben. Und das schließt trotzdem ein, dass wir darum immer wieder beten dürfen und vielleicht auch sollten. Und es gehört zur notwendigen Ausrüstung für den Zeugendienst. Die Apostelgeschichte endet mit einem interessanten Satz. Paulus verkündigte die Königsherrschaft Gottes und lehrte die Angelegenheiten des Herrn Jesus mit allem Freimut ungehindert. Das letzte Wort, mit allem Freimut ungehindert. So öffnet das ins Weitere die Apostelgeschichte. Was nicht heißt, dass es nicht auch Leiden und Anfechtungen gibt. Ja? Herausfordernd finde ich, dass drohende Strafen wie Gefängnis oder gar Hinrichtung sowohl für die Propheten des Alten Testamentes wie auch für die ersten Christen im Neuen Testament kein Grund waren, die Wahrheit Gottes oder Gottes Wort zu verschweigen oder Teile daraus, die unbequem sind, nicht zu sagen. Das hat ihn nicht gehindert. Also kein Freimut ohne eine Gottesfurcht, die die Menschenfurcht überwunden hat. Ich selber bin mit dem Thema nicht fertig, weil ich bei mir auch einen großen Mangel an Freimut wahrnehme. Und die Fragen, die da für mich mit zusammenhängen, ist einmal, wie ist es mit der Gottesfurcht bestellt tatsächlich? Fürchte ich Gott mehr als alles andere? Oder habe ich noch nicht erfasst, oder wir, wer Gott ist und wer der Mensch ist? Wenn Gott hinter mir steht, was soll dann der Mensch sein? Mir hat heute jemand Bild geschickt. Wo so eine große Puma-Mutter hinter dem kleinen Puma steht und sagt, wenn du völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Das ist eigentlich, braucht man bloß dieses Bild für dieses Thema. Wenn ich weiß, dass Gott hinter mir steht, dann kann ich ja mächtig brüllen. Es gab mal so einen Film von Bären, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, wo so ein kleiner Bär dann auch von so einem Puma verfolgt wird und in großer Gefahr ist. Und da geht es in so einen Fluss und der Puma läuft da am Flussrang oder was für ein Raubtier war. Und dann plötzlich stellt sich der kleine Bär hin und faucht dieses große Raubtier an. Und das Raubtier haut auch ab. Und dann schwenkt die Kamera hinter, weil hinter dem kleinen Bär inzwischen die Mutter endlich steht. Ja, das ist dasselbe. Wenn Gott hinter mir steht, wenn ich das weiß, kann ich Freimut haben. Fragen, die für mich noch offen sind oder die ich spannend finde, wenn Freimut sowas wie auch ein Charisma ist, die sind ja nicht gleichmäßig verteilt. Ja? Also da hat ja nicht jeder alle Charismen in der gleichen Weise. Dann wäre für mich die logische Folge, dass auch der Freimut nicht so ganz gleichmäßig verteilt ist. Das ist der Unterschied. Gibt und geben darf. Ja. Das andere ist, dass auch Temperament und Charakter natürlich eine Rolle spielen bei Menschen. Andere sind von sich aus extrovertiert und sagen alles geradezu und andere sind da zurückhaltender. Und die Frage ist, inwieweit auch Gottes Geist das außer Kraft setzt oder sich da in diesem Rahmen bewegt, der da auch da ist. Wobei eben bei Petrus, wie gesagt, er hatte beides. Ne? Er hatte Feigheit und Freimut abwechselnd teilweise. Und dann spielt sich auch noch mal die Erziehung, das Umfeld eine Rolle. Also mir ist das aufgefallen nach der Wende, dass die Wessis sehr viel weniger Hemmungen hatten, ihre Meinung offen zu vertreten, als ich das jemals gekannt habe, weil ich in der DDR mich immer von Kind an vorgesehen habe, was ich wem sage. Also so bin ich erzogen, das steckt auch tief drin. Inzwischen kommen wir auch wieder dorthin langsam. Aber Da habe ich einen ganz anderen Hintergrund und da sind andere viel, die anders aufgewachsen sind, anderen Freiheit, haben da viel weniger Hemmungen, als ich zum Beispiel habe. Ja, das spielt sicher auch eine Rolle, ob es vor Gott jetzt ein Grund ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch zum Beispiel in den USA völlig normal, über Glaubensdinge zu reden und in Deutschland ist es nicht normal. Also da gibt es auch Unterschiede in der Mentalität oder im wie das üblich ist. Das spielt natürlich alles auch mit rein bei diesem Thema. Und das Spannende ist für mich, wie ordnet sich das Geistliche dann dort ein und das, was Gott uns anvertraut, ja, ist das auch durch solche Rahmenbedingungen mitgeprägt. Ja, ich lasse es mal offen. In der Praxis wird es sich mischen, ja, das ist klar. Wie weit sich es mischen muss, immer weiß ich nicht genau. Und auch wenn das berechtigt ist, noch einen Satz. Im Gegensatz zu unserer psychologisierten Zeit war in biblischen Zeiten die Befindlichkeit Gottes das Kriterium für das, was gesagt und getan werden musste. Und nicht die Befindlichkeit der Menschen, auch nicht die Befindlichkeit der Boten Gottes. Die spielt gar keine Rolle groß. Und bei uns ist heute die eigene Befindlichkeit das erste und letzte Kriterium von allen. Auch bei den Christen. Ja, wir haben sehr viel frommen Egoismus. Und da ist was faul. Da ist echt was faul. Und da sind wir wieder bei der Gottesfurcht. Ja, soweit mal. Ich wollte einfach mal auf dieses Thema Freimut aufmerksam machen. Wir sind so zwischen Ostern und Pfingsten, wo das auch eine Rolle spielt. Eingeschlossen, Jesus kommt rein, sie fassen langsam Mut und dann ab Pfingsten geht es wirklich los, dass dieser Freimut auch erkennbar ist. Wir stehen so dazwischen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Freimut noch zunehmen. Ich wünsche mir es für mich sehr. Und doch für uns als Gemeinde und Kirche. Es ist konstitutiv, es ist nicht eine Praline noch zum Abschluss der Mahlzeit. Es gehört zum Kern des Christseins dazu, dieser Freimut. Lade ich ein, dass wir beten. Ich schließe dann ab. Und wenn jemand laut beten will, darf er das. Wenn jemand leise beten will, darf er das erst recht. Danke, Herr Jesus, dass du frei und offen das Wort Gottes gesagt hast und nichts zurückgehalten hast von dem, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden. Danke, dass wir dein Wort in der Bibel haben. Und danke, dass du uns den Weg geöffnet hast, dass wir freimütig vor Gottes Thron treten können, um Gnade zu empfangen und Hilfe zur rechten Zeit. Und nicht mehr Angst haben müssen vor dem jüngsten Gericht. Bitte dich, dass uns das noch viel mehr aufgeht, was dieses bedeutet, dass wir den freien Zugang zu dir haben, dass wir ihn mehr und mehr nutzen und so auch an Freiheit und Freimut gegenüber den Menschen gewinnen. Und dann von dir her im Wort und Tat für die anderen da sein können. Danken dir, dass dein Geist Freimut schenkt, dass wir es nicht selber produzieren müssen. Und da erinnere uns bitte immer wieder daran, dass wir uns ausstrecken nach dieser Geistesfülle, dass wir sie auch empfangen, dass wir beten um Freimut, ihn auch empfangen und dass wir mit unserem Gebet auch helfen, dass andere an Freimut gewinnen und an ihren Stellen dein Wort unerschrocken und klar und ohne Kompromisse sagen können. So segne du uns bitte und lass uns anderen ein Segen sein. Amen.